So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie alle zur Veranstaltung Algorithmen. Wir sind in dem Kapitel Graphen und hatten ja letzte Woche festgestellt, es gibt Adjazenzmatrizen und Adjazenzlisten. Und als Beispiel für einen Algorithmus, der heftigen Gebrauch von einer Adjazenzmatrix macht, haben wir ja den Floyd-Algorithmus behandelt, wo wir all shortest pairs, all shortest paths, all pairs shortest paths Problem gelöst haben. Ja, und das war ja ein Algorithmus, der lief in n hoch 3, weil wir insgesamt n Matrizen der Größe n Quadrat abgedatet haben. So, dann haben wir Algorithmen behandelt, die mit Adjazenzlisten arbeiten. Sie erinnern sich vielleicht, topologisches Sortieren. Kann jeder mit diesem Begriff was anfangen? Wir haben einen gerichteten Graph, der ist nicht gewichtet, sondern wir haben einfach nur Vorrangbeziehungen und sollten so eine Nummerierung finden, die kompatibel war mit den Kanten. Also wenn ein Knoten eine Nummer bekam, dann musste die kleiner sein als die Nummer von den Knoten, auf die er gezeigt hat. Wer kann sich noch erinnern, wie der Algorithmus so ablief? Wie haben wir topologisch sortiert? Was war so die erste Phase, die wir durchlaufen mussten? Ja. Wir haben die Eingangsgrade bestimmt. Wie haben wir das gemacht? Nee, eben gerade nicht. Warum war das nicht so einfach? Warum konnten wir nicht schauen, wie viele Eingangskanten auf mich zeigen? Richtig, genau. Also wir sind von allen Knoten aus zu allen ausgehenden Kanten gegangen und haben dort den Eingangsgrad hochgezählt. So. Tuscheln Sie mal mit Ihrem Nebenmann, wie lange das gedauert hat. Ist die Aufgabe klar? Sie haben also einen gerichteten Graph durch Adjazenzlisten und Sie errechnen für jeden Knoten den Eingangsgrad, so wie gerade erwähnt, nämlich wir gehen von jedem Knoten aus und zählen bei den Nachbarn den Eingangsgrad hoch. Und am Ende wissen wir den Eingangsgrad. Was ist das für eine Laufzeit? Ja, laut. Genau. Und wie sagt man das im O-Kalkül? Ja, O von E-Betrag. Ja? Weil wir nämlich bei diesem Verfahren jede Kante einmal anschauen und sie dazu benutzen, um bei dem Zielknoten, auf den sie zeigt, den Eingangsgrad 1 hochzuzählen. Deswegen ist diese Phase des Algorithmus O von E-Betrag. So, jetzt hat jeder Knoten seinen Eingangsgrad. Jetzt kommt die eigentliche Nummerierung. Wie lief die ab? Wie haben wir jetzt jedem Knoten eine Nummer verpasst? Wie haben wir jetzt, nachdem wir von jedem Knoten wussten, wie hoch sein Eingangsgrad ist, haben wir jetzt angefangen, Nümmerchen zu verteilen. Wie haben wir das gemacht? Ja.
Mussten wir uns einen Knoten raussuchen, der keinen Eingang, also den Eingangsgrad von 0 hatte.
Richtig.
Und wir dachten, sonst können wir den Algorithmus so nicht durchführen.
Ja. Richtig. So, wie lange hat das jetzt gedauert? Also wir schauen immer in die Liste, da sind die Kandidaten der potenziell Nächsten. Ja? Und dann nehmen wir einen raus, dann kriegt er die Nummer und dann darf der irgendwie seine Nachbarn um eins runterzählen. Das heißt, die eigentliche Nummerierphase hat jetzt wie lange gedauert? Ist wieder Anzahl der Kanten. Weil jede Kante wird auf diese Weise mal einmal benutzt, um die Nachbarn von demjenigen, der jetzt die Nummer bekommen hat, runterzuzählen. Ja? Das heißt, alles in allem ist der Algorithmus von welcher Komplexität? O von E Betrag. Ja? Also der läuft jetzt sozusagen proportional zur Anzahl der Kanten. Okay, so, dann, was war der andere Algorithmus, den wir mit Adjazenzlisten behandelt haben? Ein Klassiker. Die kürzesten Wege nach Dijkstra. Ja? Und zwar aber jetzt nicht alle kürzesten Wege, sondern nur von einem bestimmten Knoten aus die kürzesten Wege zu allen anderen. So, was war da irgendwie die Kernidee? Ja. Genau, so, und jetzt haben wir sozusagen eine Schleife und was wird da immer gemacht? Ganz richtig war das, glaube ich, nicht. Ja? Genau, also der Knoten, der jetzt irgendwie, ich habe immer gesagt, seine Nachbarn beglücken darf, der Knoten hatte ja schon eine Distanz an sich kleben. Sagen wir mal jetzt 42. Ja? Und ich habe den Beweis ja weggelassen, aber 42 Einheiten, wissen wir inzwischen, ist die kürzeste Entfernung von dem Startknoten zu diesem Knoten, der jetzt wiederum was tun darf. Denn er nimmt jetzt alle seine Nachbarn und was macht er jetzt nochmal? Welche Rechnung macht er jetzt? 42 kommt da irgendwie vor und was kommt noch vor? Die Kosten der Kante und der bisherige Wert, der dort schon bei dem Knoten steht. Und was ändert sich jetzt eventuell? Er nimmt den kleineren Wert. Ja, auf diese Weise hat er jetzt einige Knoten verbessert, also hat sie billiger gemacht. Ja, so, und wer wurde dann als Nächster ausgewählt? Der danach Kleinste. So, welche Datenstruktur, ja, schreit jetzt danach eingesetzt zu werden? Ein Heap. So, jetzt wird es schwierig. Was ist in dem Heap also drin? Wer ist in dem Heap gespeichert, mit welchem Schlüssel, mit welchem Wert wird die Heap-Ordnung sozusagen realisiert? Ja, also erstmal in dem Heap sind, sagen Sie es nochmal, Knoten. Die sind gewichtet, also die Heap-Ordnung. Im Heap haben wir ja irgendwie immer die Aussage, der Vater ist billiger als die Söhne. So, was ist jetzt im Heap sozusagen das Kriterium von klein und groß? Was ist das? Wo kommt der Wert her? Die Kosten des günstigsten Weges vom S bis zu diesem Knoten. Das bestimmt im Heap jetzt die Vater-Sohn-Beziehung. So, was können wir also jetzt schnell aus dem Heap rausnehmen? Den billigsten Knoten. So, und jetzt müssten einige von Ihnen sagen, ja, Moment mal, jetzt wird nämlich irgendwas gemacht, das können wir doch gar nicht. Denn was passiert denn jetzt mit diesem billigsten Knoten? Was macht er denn jetzt? Ja.
Er beeinflusst ja nochmal die Kosten von den anderen Knoten, die noch da drin sind. Das heißt, dass andere Knoten, also allgemein zu hören, können wir wieder aufsteigen oder absteigen.
Haben das alle mitgekriegt? Also, in dem Hieb sind die Knoten gemäß ihrer vorläufigen Distanz. Aber wenn ich jetzt einen nehme und lasse den seinen Nachbarn beglücken, was passiert mit den Nachbarn? Die sind eventuell ja schon im Hieb drin. Und was müsste jetzt mit den Nachbarn im Hieb passieren? Die können sich verbessern und müssten dann im Hieb nach oben wandern. Ja? Also das ist jetzt kein 0815-Hieb, sondern das ist einer, der jetzt auch noch die Fähigkeit hat, dass Knoten, die in ihm drin sind, nachträglich nach oben sickern dürfen. Ja? So einen speziellen Hieb bräuchten wir dann. Gut. Dies nochmal wieder Hinweis, Hieb, und dass wir bei weitem nicht alle Varianten von Hiebs kennengelernt haben. So, ich möchte jetzt heute letztendlich dieselbe Datenstruktur verwenden, die wir bisher hatten, nämlich einen gerichteten Graph mit Knoten und Kanten und einer Funktion. Aber diese Funktion beschreibt jetzt nicht mehr irgendein Liter oder also irgendeinen Preis, sondern eine Kapazität. Ja, also wir behandeln heute sogenannte Netzwerke. Ein Netzwerk beschreiben wir jetzt durch genau den Formalismus, den wir letzte Woche schon hatten, ja, ist also ein Graph G mit einer Knotenmenge V und einer Kantenmenge E und einer Kapazität C, ja, von E nach N. Ich nehme jetzt der Einfachheit halber mal ganze Zahlen. Das heißt also, wir ordnen jetzt jeder Kante nicht einen Kostenwert zu, sondern eine Kapazität, ein Maß, wie viel da durchpasst. Ja? Und wir haben zwei spezielle Knoten, S, die Senke, nein, die Quelle S und die Senke T. So, das ist jetzt erstmal der Formalismus für ein Netzwerk. Was modellieren wir mit einem Netzwerk? In den Knoten werden irgendwelche Lokalitäten wieder gespeichert. Städte, Kreuzungen, Länder oder wie auch immer. Die Kanten stellen wie bisher mögliche Verbindungen dar. Die Kapazität gibt jetzt an, wie viel durch diese Kante passt pro Zeiteinheit. Also wenn das jetzt Rohre sind, wo Öl durch soll, dann gibt die Kapazität an, so und so viel Liter pro Sekunde kann man da durchdrücken. Wenn das Straßen sind, dann sind das irgendwie die Zahl der Autos, die da pro Zeiteinheit durchfahren können. Ja, die klassischen Beispiele in Lehrbüchern reden immer davon, dass die Kapazität angibt, wie viel Panzer von A nach B rollen können. Ja? Das heißt also, wir haben da irgendwie jetzt so ein Planspiel, wo General Alfons der Dreiviertel vor zwölf, die irgendwo steht und hat da seine Truppen an den Knoten und er will jetzt möglichst schnell irgendwie seine Mannschaft von S, von der Quelle, ja, nach T transportieren. So, und wir möchten jetzt dieses Transportieren maximieren. Wir möchten da möglichst viel von S nach T quetschen. So, und diese Antwort auf die Frage, wie viel können wir da durchkriegen, wird jetzt wodurch wohl beschrieben? Was glauben Sie, was jetzt die Lösung von so einem Flussproblem ist? In welcher Form geben Sie jetzt hinterher die Antwort, wie der Fluss tatsächlich stattfindet? Was würden Sie jetzt rein formal denken, was sozusagen die Antwort auf die Frage ist, wie viel passt durch dieses Netzwerk durch? Also wir suchen einen Fluss. Ja? Also gesucht ist ein Fluss. Ja? So viel Liter, so viel Panzer, so viel Menschen oder wie auch immer. So, und was wird jetzt dieser Fluss F? Wie würden Sie denn jetzt formal beschreiben, wenn Sie jetzt dem Auftraggeber das Ergebnis Ihrer Überlegungen mitteilen? Was ist jetzt wohl F? Nee, Nee. Also Sie haben ja praktisch das Netzwerk und Sie haben jetzt ausgerechnet, wie viel überall so durchpasst. Was würden Sie jetzt also dann angeben? Ja, das wäre aber nur eine Zahl. Also Sie wollen ja auch wissen, wo das so lang fließt. Wie würden Sie denn dem Auftraggeber jetzt mitteilen, was Sie ausgerechnet haben? Sie müssen ja für jede Kante hinterher sagen, wie viel da durchfließen soll. Also dieses F, ja, ist nichts anderes als eine Funktion von E nach N. Sie geben für jede Kante hinterher an, wie viel da durchfließt. Ja? Aber welche Randbedingungen muss denn jetzt Ihre Lösung wohl haben, damit die zu diesem Graphen auch passt? Was ist wohl eine Trivialität, was sozusagen für dieses F einzuhalten ist? Bitte? Naja, also der Graph ist ja gegeben durch seine Knoten und Kanten und der Fluss muss natürlich jetzt überall in dem Graph fließen. Das heißt, für jede Kante nennen Sie ja hinterher, wie hoch der Fluss ist. Aber was vermuten Sie denn, was die Einschränkungen sind? Dürfen Sie jetzt einfach beliebig fließen lassen? Dürfen Sie einfach von einer Kante sagen, und durch dich schicke ich jetzt 1000 Panzer durch? Richtig, wir haben ja hier an jeder Kante eine Kapazität kleben. Das ist ja das Maximale an Liter, Menschen, Autos oder wie auch immer da durchpasst. Ja? Das heißt also, was wir von diesem F jetzt verlangen, damit es eine zulässige Lösung ist, ja, ist, dass also F von IJ, ja, kleiner gleich C von IJ, ist für alle IJ aus E. Also, das, was wir ausrechnen, muss auf jeden Fall die Randbedingung erfüllen, dass jede Kante nur so viel an Fluss hinterher hat, wie sie an Kapazität hat. Das ist ja jetzt irgendwie eine Trivialität. So, und zweitens, was glauben Sie, was denn jetzt, sagen wir mal, so an einem Knoten, wo was reinfließt und wo was rausfließt, was da wohl gelten muss? Hier ist jetzt eben Büren und Sie haben jetzt ausgerechnet, von da kommen irgendwie 7 Panzer und hier kommen 2 und dann fahren die irgendwie weiter. Und was glauben Sie denn, was jetzt gelten muss? Ja. Ja, was reinkommt, muss auch rauskommen. Das heißt, wir müssen für alle Knoten, für fast alle Knoten, muss gelten, was reinfließt, ist gleich groß wie das, was rausfließt. Ja. Für welche Knoten wird das vermutlich nicht gelten? Genau, wir werden ja diese zwei speziellen Knoten haben, S und T. Bei S geht alles los und bei T kommt alles an. Aber für alle anderen Knoten, ja, also für alle IJ aus V ohne ST, ja, nee, für alle so. Für alle X, für jeden Knoten X, der nicht der Quellknoten ist und nicht der Zielknoten ist, muss jetzt Folgendes gelten. Die Summe der Flüsse, die jetzt in das X reinfließen, also ich schreibe das einfach mal so, A ist aus der Vorgängermenge von X. Also X, wenn X ein Knoten ist, dann sind V alle die Vorgänger von dem X. Und alle Vorgängerknoten, wo ich einen Fluss ausgerechnet habe, der von A zu X führt, der muss identisch sein mit welcher Summe? Mit allem, was da rausfließt. Ja? Also das heißt mit F von XB, wenn B aus der Menge der Nachfolgerknoten von dem X ist. Das ist sozusagen der triviale Erhaltungssatz. Wenn ich hier einen Knoten habe, wo insgesamt 9 Einheiten reinfließen, ja, dann muss es so sein, dass da geht nichts verloren oder da kommt nichts hinzu, sondern wenn hier 9 reinfließen in den Knoten X, dann fließen auch 9 Einheiten irgendwie raus. Ja, und alle Einheiten, die in den Kanten zu beobachten sind, müssen natürlich die erste Regel berücksichtigen, nämlich ich darf durch eine Kante nur so viel schicken, wie diese Kante an Kapazität hat. So, wenn ich diese beiden Randbedingungen habe, dann behaupte ich mal, dann können Sie sofort eine triviale Lösung finden. Welcher Fluss erfüllt diese beiden Randbedingungen? Wenn gar nichts fließt. Also eine zulässige Lösung ist, wenn ich nirgendwo was fließen lasse, dann sind diese beiden Bedingungen natürlich erfüllt. So, das ist natürlich eine langweilige Aufgabe. Ich interessiere mich also nicht für irgendeinen Fluss, sondern wofür interessiere ich mich? Was möchte ich gerne errechnen? Ich möchte den Fluss möglichst groß machen. Ja? Das heißt also, ich suche praktisch, gesucht ist ein Fluss mit diesen beiden Randbedingungen und möglichst großem Wert F, das ist also sozusagen die Menge, die vorne rausfließt und hinten ankommt. Und dieses F setzt sich also jetzt wie folgt zusammen. Das ist eben alle, das sind alle Flüsse, das sind alle Flüsse, die aus dem S herausfließen. Ja? Also B ist aus Nachfolge von S. Und wegen der Erhaltung müssen die natürlich alle irgendwie ankommen bei dem T. Das heißt, Summe F von AT für alle A aus dem Vorgänger von dem T. So, und dieser Wert hier soll also maximiert werden. Wir möchten also, dass möglichst viel durch das Netzwerk gequetscht wird. Ja, so, und wenn ich dazu jetzt einfach mal ein Bild mache, dann wird es vielleicht noch etwas deutlicher. Also nehmen wir mal an, wir hätten folgendes Netzwerk. So, Netzwerke sehen also jetzt genauso aus wie unsere Graphen, nur die heißen Netzwerk in dem Zusammenhang, wenn ich also Flüsse berechne. Ja? Also ich könnte jetzt hier irgendwelche Straßen haben. So könnte das Netzwerk aussehen. Und hier könnte jetzt zum Beispiel der Knoten S sein und hier könnte der Knoten T sein. Ja. Ja, ich muss nicht nur Einbahnstraßen haben. Also es ist völlig legitim, wenn Sie ein Netzwerk haben, wo auch Sie in beiden Richtungen fließen lassen können. Ja, aber ich habe jetzt in das Beispiel, was ich genommen habe, da habe ich überall Einbahnstraßen. So, was fehlt hier jetzt zu diesem Bild noch, damit die Aufgabe komplett definiert ist? Die Kapazitäten. Ja? Das heißt also, ich schreibe die Kapazitäten vielleicht mal in Rot dran. Ja, um zu sagen, Obacht, die muss man beachten. Also es könnte jetzt sein, sagen wir mal, dass hier die Kapazität 15 dran wäre, hier 12, ja, und hier 7, und hier ist 4, und hier ist 10, und hier ist 10, ja, und sagen wir mal, hier wäre die Kapazität 3, und hier wäre die Kapazität 5. Das wäre jetzt der Input für unser maximales Flussproblem. Unsere Aufgabe ist es also jetzt, möglichst viel fließen zu lassen unter Berücksichtigung dieser Kapazitäten von S nach T. So, und die Lösung, die wir dann eventuell ausrechnen, ja, die könnte jetzt zum Beispiel so aussehen. Ja? Also wir lassen beispielsweise hier 4 Einheiten da durchfließen, mehr geht ja nicht. Und hier lassen wir 3 Einheiten fließen beispielsweise. So, jetzt kommt hier dieses Rohr oder diese Straße ist also maximal ausgelastet. Hier dieses auch und diese 3 und die 4, die verbinden sich zu einer 7, die fließt dann irgendwie hier lang. So, und diese 7 Einheiten, die passen hier ja durch, weil 10 ist erlaubt. Die könnte an dieser Stelle beispielsweise sich aufteilen und könnte sagen, okay, ich lasse jetzt 4 Einheiten nach oben fließen, ja, sodass noch 3 Einheiten geradeaus weiterfließen. So, und hier lasse ich vielleicht 6 Einheiten loslegen und diese 6 verbinden sich mit der 4 zu einem Fluss der Größe 10. Ja, und diese 10, da wird jetzt hier abgezweigt, 3 gehen nach unten und 7 fließen weiter. sodass ich also jetzt einen Fluss habe, das sind die gelben Zahlen, ja, und Sie sehen, was hier vorne rausfließt, 6 und 4, ist irgendwie hier in Wallung und am Ende kommen 7 und 3 hinten an, also vorne fließt 10 raus und hinten kommen 10 rein. Das wäre jetzt mal einfach ein Fluss, den ich jetzt so habe vom Himmel fallen lassen. So, und unsere Aufgabe ist es jetzt, den größtmöglichen Fluss zu finden. Ja, wir können ja, selbst wenn wir den schon haben, sehen wir gar nicht auf den ersten Blick, ob wir den noch irgendwie erhöhen können. Ja, denn wir sehen ja zum Beispiel, hier passt ja gar nicht mehr durch, hier passt auch nicht mehr durch. Hier würde zwar mehr durchpassen, ja, aber das kriegen wir ja nicht hin, weil die beiden ja schon hier voll aufgedreht sind. Ja? Also ob man hier jetzt mehr durchkriegt, ist erstmal auf den ersten Blick nicht klar. Okay. So, damit der Algorithmus, den wir jetzt gleich behandeln, damit wir nachweisen können, dass der korrekt ist, brauchen wir jetzt noch die Definition eines Cuts, was also sehr stark mit einem Fluss zusammenhängt. Ja? Also ein Cut. S in einem Netzwerk G gleich V E C mit S und T, ja, mit Quelle und Senke, ist einfach eine Teilmenge von V. Ist eine Teilmenge von V, und zwar so eine, dass das S, eine Teilmenge S, dass das klein S in S ist und das T ist in S quer, das definieren wir als V ohne das S. Also ein Cut ist einfach eine Aufteilung, ist einfach die Aufteilung meines Netzwerkes in irgendeiner Weise, sodass auf der einen Seite das S ist und das T ist auf der anderen Seite. So etwas nennt man Cut. Ja? So, diese Menge hier, S, S quer, die definieren wir jetzt folgendermaßen, das sind alle die Kanten, die von S rüberführen in das S quer. Also, das sind die Menge aller XY aus E. Wie muss ich das jetzt schreiben? Also alle die Kanten, die aus der einen Hälfte, aus dem S, rüberführen in den Rest. Das sind also alle die Kanten aus E mit der Eigenschaft, X ist aus S und Y ist aus S quer. So ist jetzt die Menge S, S quer definiert. So, dann definieren wir noch jetzt die Kapazität eines Cuts. Kapazität eines Cuts. C von S. Wie würden Sie die jetzt definieren? Was stellen Sie sich unter der Kapazität eines Cuts vor? Also stellen Sie sich vor, dieses ist jetzt das gesamte Netzwerk. Ja? Und ein Cut ist ja die Aufteilung der Knoten in eine Menge, wo das S drin ist, und in eine andere Menge, wo das T drin ist. So, S, S quer sind jetzt alle die Kanten, die da irgendwie rübergehen. Es gibt natürlich noch weitere Kanten, die da zurückgehen. Das kann ja durchaus sein. Aber wie definieren Sie jetzt die Kapazität eines Cuts? Also umgangssprachlich sozusagen, wie viel passt sozusagen von S rüber auf die andere Seite? Richtig, das ist die Summe der Kapazitäten von den Kanten, die in S, S quer liegen. Ja? Also die Summe der Kapazitäten von irgendwelchen Kanten, und zwar die Kanten, die in S, S quer sind. Das ist die Kapazität eines Cuts. Okay, so, jetzt gibt es so ein paar Aussagen, die wir zu dem Cut machen können. Und zwar, wenn wir einen Fluss F haben, also sei G gleich VE ein Netzwerk mit Fluss F der Größe K, der Größe F, Groß F. Also, F gibt an, wie viel durch jede Kante fließt. Groß F ist eine Zahl, die eben angibt, wie viel vorne aus dem S rauskommt und hinten aus, bei dem T ankommt. Und wenn ich jetzt irgendeinen Fluss habe und ich habe irgendeinen Cut, sei also ein Netzwerk mit Fluss F und Cut S. Irgendein Cut, irgendein Fluss. Dann können wir jetzt den Fluss an diesem Cut beobachten. So nach dem Motto, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ja, weil alles, was hier vorne ja rausfließt, kommt irgendwie bei dem T an. Deswegen kann ich jetzt längs des Cuts, kann ich jetzt irgendwie den Fluss beobachten. Und zwar, einiges fließt ja über den Cut von links nach rechts, einiges fließt aber auch, dummerweise, von rechts nach links. Also ist jetzt praktisch folgende Zusammensetzung von dem Gesamtwert. Wie setzt sich jetzt der Fluss zusammen? Diese Zahl F setzt sich jetzt zusammen aus den Flüssen, die also über den Cut fließen, minus der Flüsse, die wieder zurückfließen. Wie muss ich das schreiben? Die Summe über alle Flüsse, die also von S nach S quer rübergehen, minus alle Flüsse, die zurückfließen. Also F von E, E ist aus S quer S. So setzt sich jeder Fluss zusammen. Das will ich jetzt nicht beweisen, sondern ich glaube, das ist wird durch dieses Bild anschaulich klar. Wenn ich hier meinen Wasserhahn aufdrehe und messe 42 Einheiten fließen hier los und dann kommen ja hier hinten 42 Einheiten an und ein Cut macht ja irgendeine Aufteilung des Netzwerkes in eine Hälfte, wo das S drin ist und in eine Hälfte, wo das T drin ist. Und dann muss ja irgendwie dieser Fluss, der hier hinten ankommt, den muss ich jetzt hier bei dem Cut beobachten können. Und der setzt sich eben zusammen durch die Flüsse, die darüber gehen und dann minus der Flüsse, die auf warum auch immer wieder zurückführen. Okay? So, was können wir noch beobachten? Wenn ich ein Netzwerk habe mit einem Fluss F, der Größe F, und ich habe einen Cut S, dann gilt, dieses F ist immer kleiner gleich der Kapazität von einem Cut. Warum ist das so? Also, ich habe irgendeinen Fluss, der letztendlich in der Mächtigkeit F da vor sich hinfließt. Ich habe irgendeinen Cut. Und jetzt wird behauptet, der Fluss kann höchstens so groß sein wie die Kapazität dieses Cuts. Also das ist letztendlich mathematisch, ist das vorgestellt jetzt hier raus, weil ich ja, um diesen Wert möglichst groß zu machen, kann ich möglichst viel fließen lassen und zwar maximal bis zu der Kapazität und ich kann möglichst wenig zurückfließen lassen, nämlich irgendwie also möglichst null. Und dann ist also der Fluss wodurch beschränkt? Wie groß kann ein Fluss höchstens immer werden? Ja, also wenn hier beispielsweise 42 dran stehen würde, also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt, das ist ja dieses hier, das ist die Kapazität eines Cuts. Wenn maximal 42 Einheiten an dieser Stelle von links nach rechts fließen können, dann muss jeder Fluss nur oder kann jeder Fluss nur höchstens 42 Einheiten groß sein. Denn wenn er 43 Einheiten groß wäre, wie sollen die da rüberkommen? Wie wollen sie einen Fluss haben, der von S nach T fließt, wo hinten 43 Einheiten ankommen, wo aber zwischendurch sozusagen eine hohle Gasse ist, wo genau 42 durchpassen? Also jeder Fluss kann immer nur so groß sein wie ein Cut. Und Sie können natürlich beliebig viele Cuts haben. So, und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wieder, ich habe sei G gleich VE, ein Netzwerk und so weiter. Ja, mit Fluss F der Größe Groß F und Cut S der Kapazität C von S. Falls Groß F ist gleich der Kapazität dieses Cuts an Feucht, F ist, was wollte ich jetzt, was vermuten Sie, was jetzt gilt? Ich habe einen Fluss oder ich beobachte einen Fluss, der lässt so viel tröpfeln wie die Kapazität eines Cuts. Wenn Sie das beobachten, was können Sie dann von dem F sagen? Also Sie messen vorne an Ihrer Wasseruhr, ja, dass 42 Liter da so rauslaufen. Und hinten haben Sie natürlich einen Sensor, der muss ja auch jetzt die 42 messen. So, weiterhin stellen Sie an einer bestimmten, Sie haben also jetzt eine Messstelle in Ihrem Netzwerk aufgebaut, wo Sie mit dem Durchflussmesser messen, wie viel da durchfließen. Da kommen ja die 42 durch. So, gleichzeitig haben Sie aber festgestellt, dass die Kapazität, also das ist ja die Summe der Kanten, die von links nach rechts verfügbar sind, dass die Kapazität dieser Kanten auch 42 ist. Sie stellen also fest, Ihr Fluss hat dieselbe Größe wie die Kapazität eines Cuts. Was folgern Sie jetzt? Der Fluss ist maximal. Können alle das nachvollziehen? F ist maximal. Warum ist das so? Warum kann es keinen Fluss geben, der jetzt noch größer ist? Also Annahme, er wäre nicht maximal. Nehmen wir mal an, es gäbe jetzt einen Fluss, der 43 ist. Warum kann das nicht sein? Ja, also wenn ein Fluss an einer Stelle genauso groß ist wie die Kapazität, wie sozusagen an dieser Stelle durchpasst, dann kann es keinen größeren Fluss geben. Denn wie soll der dann an dieser Stelle durch diesen Engpass durch? Deswegen ist dieser Fluss nicht größer möglich. Gleichzeitig, warum kann es keinen kleineren Cut geben? Warum kann es nicht irgendwo hier an einer anderen Stelle einen Cut geben, der jetzt kleiner ist als der Cut, den wir hier gerade haben? Zum Beispiel, warum kann es hier jetzt nicht einen Cut der Größe 40 geben? Weil?
Weil da dann maximal 40 durchkommen würden, aber wir haben da jetzt 42 durchkommen.
Richtig? Das geht nicht, ja? Also, wenn wir in einem Netzwerk, auf welche Weise auch immer, zwei Dinge beobachten, nämlich wir merken, was vorne rausläuft und wir merken, dass an irgendeiner Stelle, da können wir also, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie wir einen Cut haben, ja, aber wir merken, dass an irgendeiner Stelle die Kapazität, sozusagen die Summe der verfügbaren Kanten, die da von links nach rechts existieren, wenn die genauso groß ist, wie das, was vorne rausfließt, dann haben wir einen maximalen Fluss gefunden. Und wir haben einen minimalen Cut gefunden. Ja? Also es feucht, F ist maximal und S ist minimal. Okay. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie wir jetzt einen Fluss so nach und nach erhöhen, bis er schließlich so groß ist, dass wir sicher sind, größer geht's nicht. Ja, und das ist mit Hilfe eines erweiternden Weges. Also sei G gleich V E ein Netzwerk mit Quelle S, Senke T und Fluss F. Das heißt, wir haben ein Netzwerk, da fließt schon was. Eventuell ist F gleich 0. Ist jetzt erstmal völlig egal. So, was ist jetzt ein erweiternder Weg? Ein erweiternder Weg. Erweiternder Weg. Ja, Definition. Bezüglich F. Das heißt also, wir suchen jetzt etwas in dem Netzwerk, was bezogen auf diesen Fluss nämlich zu einer Erweiterung führt. Ist eine Sequenz von Knoten beginnend bei S endend bei T und abwechselnd, nein, nicht abwechselnd, für je zwei aufeinanderfolgende Knoten XY gilt entweder der Fluss von X nach Y ist echt kleiner als die Kapazität von X nach Y. Oder der Fluss, also der momentane, F ist ja ein Fluss, den wir schon mal haben, der Fluss von Y nach X ist größer als 0. So, so etwas nennt man Vorwärtskante. Und das nennen wir Rückwärtskante. So, ich mache mal gerade ein Bild. Wie könnte jetzt die Situation aussehen? Wir haben also offenbar eine Sequenz von Knoten, die fängt an bei S, die geht schließlich bis T. Und da sind also diverse Kanten beobachtet. Die haben folgende Eigenschaft. Entweder fließt da etwas durch, was kleiner ist als die Kapazität. Also es könnte zum Beispiel sein, hier fließen 3 Einheiten durch, aber 7 dürfen. Hier fließen 4 Einheiten durch, aber 6 dürfen. Jetzt haben wir hier diesen Fall oder. Ja? Also von Y fließt etwas nach X, was größer ist als 0. Also hier fließen beispielsweise 2 Einheiten durch von maximal 5. Hier fließen 7 Einheiten durch von 9 und hier fließen 8 Einheiten von 11. So, jetzt diskutieren Sie mal bitte mit Ihrem Nachbarn, warum eine solche Situation benutzt werden kann, um den Fluss im Netzwerk insgesamt, um den Fluss im Netzwerk zu erhöhen. Warum hilft uns diese Beobachtung, dass wir diese Sequenz haben, mit Vorwärtskanten, die noch nicht ihr Maximum geben und Rückwärtskanten, die größer als 0 sind, warum können wir die jetzt benutzen, um den Fluss insgesamt zu erhöhen? Können Sie das mal kurz mit Ihrem Nachbarn diskutieren? Also ich habe nicht alle Kanten eingezeichnet. Hier sind also weitere Kanten ja, die an dem Netzwerk beteiligt sind. Ja, aber entscheidend ist, dass ich hier, ich male die mal grün, dass ich hier so eine Sequenz habe. Ich habe da irgendwie diese grüne Sequenz beobachtet und ich behaupte mal, die hilft uns jetzt, den Fluss zu erhöhen. So, wem ist was aufgefallen? Mal andere. Wem ist was aufgefallen? Ja, Sie zucken mit der Hand. Ja, laut. Ja, genau. Das machen Sie aber jetzt nicht nur hier, sondern wo machen Sie das?
Überall.
Überall. Das heißt also, vielleicht überlegen wir mal zunächst, wie wir bei jeder Kante den Fluss jetzt verändern könnten. Also was könnte an dieser Kante, was könnten Sie tun? Wie viel könnten Sie da den Fluss erhöhen?
Ich könnte auf 6 erhöhen.
Ja, das ist ja jetzt sehr, sehr sparsam. Also Sie können auch auf 7 erhöhen. Ja? Also was ist das Delta? Was können Sie hier jetzt sozusagen hinzupumpen? Also das Zusätzliche, was Sie hier reinquetschen können, ist 4. Was können Sie hier zusätzlich reintun?
2.
Also Delta ist 2. Was können Sie, dies ist jetzt aber eine Rückwärtskante, was können Sie hier also jetzt rausnehmen? 2. Was können Sie hier hinzutun?
2.
Was können Sie hier hinzutun? 3. So, wir haben jetzt eine Zahl von Beobachtungen. Delta ist 4, Delta ist 2, Delta ist 2, Delta ist 2, Delta ist 3. Was ist jetzt die maximale Veränderung, die jetzt möglich ist?
2,
nämlich das Minimum von allen Deltas. So, jetzt wollen wir mal überlegen, wie wir jetzt durchgängig hier vorne 2 mehr rauskriegen und hier hinten 2 mehr reinkriegen. Also, was machen wir? Ich male die jetzt mal grün. Was lassen wir hier jetzt durchfließen? Nicht mehr 3, sondern 5, ja? Lassen jetzt sozusagen 2 zusätzlich fließen. Das ist hier völlig okay, wenn dieses der Startknoten, der kann ja so viel rausschicken, wie er kann. Die 5 lassen wir jetzt fließen. So, damit dieser Knoten weiterhin seine Gleichung erfüllt, was reinkommt, muss auch rauskommen, muss der natürlich jetzt, wenn er 2 zusätzlich reinfließen lässt, muss auch 2 zusätzlich rausfließen lassen. Kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir, weil wir ja hier vorhin ausgerechnet haben, der verkraftet ja auch Delta gleich 2. Das heißt also, statt der 4, ja, lassen wir jetzt 6 fließen. So, jetzt kommen hier also in diesen Knoten kommen jetzt 2 zusätzlich rein. Wie kompensieren wir das, damit dieser hier seine Gleichung erfüllt? Genau, wir machen also hier, wir sagen jetzt aus dieser Richtung, da fließen jetzt 2 weniger. Damit ist dieser Knoten jetzt von seiner Balance wieder im Lot. Was da reinfließt, entspricht dem, was insgesamt rausfließt. So, was machen wir mit diesem Knoten? Da haben wir jetzt sozusagen, wir sind jetzt hier, in dieser Richtung haben wir also 2 runtergenommen. Was machen wir dann also auf dieser Richtung? Ja? Ja, wir lassen da jetzt 9 durchfließen. Das heißt also, wir lassen jetzt 2 mehr in diese Richtung fließen. Und hier am Ende lassen wir auch 2 mehr fließen, sodass jetzt insgesamt vorne 2 mehr rausfließen und hinten 2 mehr reinkommen. So, das bedeutet also, die Herren Ford and Falkerson haben vor, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so, folgenden Algorithmus vorgeschlagen. Ja? Sei F der initiale Fluss, Welchen können wir da zur Not immer nehmen, wenn ich noch gar nichts weiß? Den leeren Fluss, wo überhaupt nichts fließt. Das wäre zum Beispiel ja ein zulässiger Fluss. Ja? Und jetzt mache ich folgende simple Schleife, weil es gibt erweiternden Weg, also so etwas, wenn ich so etwas finden kann, können wir ja gleich überlegen, wie wir den finden, aber wenn es so einen erweiternden Weg gibt, dann erhöhe Fluss längs des erweiternden Weges. Fertig. Das ist der Algorithmus. Also der Algorithmus guckt immer nach, kann ich so einen erweiternden Weg finden? Wenn ja, erhöhe den Fluss längs des erweiternden Wegs. Dann frage ich wieder, gibt es bezüglich des neuen Flusses, den ich ja jetzt habe, kann ich dort einen erweiternden Weg finden? Wenn ja, dann erhöhe den Fluss. Und irgendwann, wenn ich keinen erweiternden Weg mehr finde, höre ich auf und behaupte rotzfrech, besser geht es auch nicht. Ja? Das heißt also, der Satz, den Ford Falkerson ja dann uns schuldig sind, ist, ja, F maximal, genau dann, es gibt keinen erweiternden Weg. Das ist das, was die behauptet haben. So, eine Richtung ist jetzt trivial, nämlich welche? Also, warum ist diese Richtung trivial? Wenn ich einen maximalen Fluss habe, wer auch immer mir das nachweist, dann kann es keinen erweiternden Weg geben. Warum ist das trivial? Also, jemand beweist im mathematischen Sinne, dass der Fluss F, den ich da jetzt so errechnet habe, dass das ein maximaler Fluss ist. Und dann behaupte ich, dann kann es keinen erweiternden Weg geben. Warum ist das trivial? Wenn es einen erweiternden Weg ja gäbe, dann könnte ich ja den Fluss erhöhen und dann könnte das ja kein maximaler Fluss gewesen sein. Also das ist irgendwie klar. So, diese hier ist natürlich jetzt schwieriger. Also, ich habe also eine Situation, wo ich ums Verrecken keinen erweiternden Weg mehr finde. Warum kann ich jetzt behaupten, der Fluss lässt sich auch gar nicht mehr vergrößern? Das ist jetzt nicht so einfach, ja? Ja, aber das kann man ja jetzt nicht so pauschal sagen. Also wir müssen uns jetzt schon praktisch vorstellen, was das bedeutet, wenn wir keinen erweiternden Weg mehr haben, ja? Richtig, ja? Also es muss jetzt folgende Situation eingetreten sein, wenn es keinen erweiternden Weg mehr gibt. Ich habe also mein Bestes gegeben. Ich habe mich bemüht und habe also irgendwie immer so versucht, meinen Weg zu erweitern. Und ich lande aber immer bei einem Knoten, der beispielsweise nicht mehr gesteigert werden kann. Ich bin an einem Knoten, da kann ich jetzt meinen erweiternden Weg mit einer Vorwärtskante nicht weiterführen. Oder aber da geht irgendwie eine Rückwärtskante her, die aber bereits schon irgendwie auf Null ist. Ja? Und alles, was ich auch tue, irgendwie versuche ich also sozusagen von S beginnend immer meinen Weg zu erweitern. Ich komme immer zu Knoten, wo ich mit einer Kante nicht meinen Weg verlängern kann, weil die ist schon ausgereizt. Die ist schon 5 Einheiten von 5. Ja? Oder aber sie ist irgendwie 0 von 8 in dieser Richtung. Ja? Oder ich kann jetzt hier beispielsweise, könnte sowas sein, irgendwie 9 von 9. Ja? Also ich habe dauernd Kanten 2 von 2, die irgendwie mich daran hindern, meinen erweiternden Weg fortzuführen. sodass ich jetzt aufgebe, und hier hinten ist ja mein T, da will ich ja hin, sodass ich jetzt aufgebe und sage, es gibt keine erweiternden Wege mehr. So, wenn ich aber jetzt mir diese Situation anschaue, was springt einem jetzt ins Auge? Was ist jetzt durch diese Situation, dass ich dauernd irgendwo stehe, wo ich nicht mit einer Vorwärtskante weitermachen kann und wo ich auch nicht mit einer Rückwärtskante weitermachen kann? Was wird in diesem Bild aber dadurch etabliert? Was springt uns jetzt ins Auge? Ja? Ja? Richtig. Also, was wir nämlich hier jetzt an dieser Stelle etabliert haben, ist doch Folgendes. Wir haben nur Vorwärtskanten, die also saturiert sind, die also sozusagen an die Kapazität einer Kante auch rangehen, und alle Rückwärtskanten sind null. Das bedeutet also, an dieser Stelle sind welche beiden Werte identisch? Sie haben es gerade gesagt, sagen Sie es nochmal. Der Fluss ist identisch zu der Kapazität in diesem Cut. Natürlich ist dies jetzt einer von vielen Cuts, aber das ist ja völlig unerheblich. Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, wenn wir irgendeinen Cut haben, der so groß ist wie die Menge des Flusses, dann muss das der minimale Cut sein und der maximale Fluss. Und genau dies ist jetzt hier eingetreten. Wir haben einen Fluss, nämlich die 7, die 5, die 9 und die 2 und so weiter. Das ist das, was fließt. Das ist aber genauso groß wie die Kapazität des Cuts. Das war nämlich hier 7, 5, 9 und 2. Wir haben also an dieser Stelle einen Fluss, der ist genauso groß wie die Kapazität eines Cuts. Und das bedeutet aber, dass dieser Fluss maximal sein muss. Ja? Das ist also sozusagen die Berechtigung für den Algorithmus von Ford-Falkerson. An dieser Stelle, wenn es keinen erweiternden Weg mehr gibt, mit Fug und Recht zu behaupten, jo, dann kann ich auch aufhören, das ist der maximale Fluss. Ja? So, dann müssen wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen im Pseudocode uns klar machen, wie wir denn eigentlich an so einen erweiternden Weg uns ranpirschen. Ja? Also ich mache praktisch Folgendes. Ich markiere den Startknoten S und ich habe so eine Menge von M, da kommt zu Beginn einfach nur dieser Startknoten rein. So, und jetzt habe ich eine Schleife, die sagt praktisch Folgendes, solange T nicht markiert, und S und M ist noch nicht leer. Solange besteht noch Hoffnung. So, und dann besorge ich mir aus dem M einen nicht markierten Knoten. Ja? Also besorge und entferne X aus M. So, das ist jetzt quasi nach Induktionsannahme ein Knoten, zu dem sind wir schon mit Hilfe eines erweiternden Weges gekommen. Und wir hoffen jetzt an der Stelle den Weg weiter zu expandieren. Ja? So, das heißt also, wir versuchen jetzt von dem X aus noch ein Stückchen dran zu setzen. Ja? Also für jedes Y mit XY aus E, und was muss noch gelten für diese Kante XY? Weil wir versuchen, ob der wohl irgendwie uns weiterbringt. Wir haben jetzt eine Vorwärtskante, was muss jetzt also gelten? Und welche Eigenschaft muss diese Kante haben, damit wir denken, prima, jetzt können wir auch dieses Y markieren. Welche Eigenschaft muss jetzt diese Kante XY haben? Dass sie uns hier weiterbringt. Ja, genau. Also wir müssen praktisch beobachten, dass der Fluss der im Augenblick von X nach Y fließt, ja, dass der kleiner ist als die Kapazität, die diese Kante hat. So, für jedes Y, was wir also jetzt, wir haben den Knoten X und jetzt klappern wir irgendwie die Nachbarn ab und für jeden Nachbarn, zu dem eine Kante führt, wo weniger durchfließt, als da maximal durch kann. Ja? Machen wir jetzt was? Welche Buchhaltung ist jetzt zu tun? Also ich behaupte mal, wir rechnen jetzt mal so ein Delta aus. Wir notieren uns mal für diese Kante, wie sehr sie uns helfen kann. Wie groß ist das Delta jetzt? Was jetzt an dieser Stelle nämlich realisiert werden kann. Die Kapazität von xy minus der Fluss von xy. Das ist das Delta, was wir notieren. So, was tun wir sonst noch? Wir markieren das y, ja, weil das jetzt ja irgendwie unseren erweiternden Weg jetzt länger macht. So, wir notieren uns, damit wir später diesen Weg rekonstruieren können, den Vorgänger. Der Vorgänger von y, wer ist das denn? Das x, ne? Ist x. Wir notieren also jetzt bei dem Knoten y, dass der erweiternde Weg, der bis zu ihm jetzt gedrungen ist, dass der durch das x, das war der Vorgänger auf dem erweiternden Weg. Ja? Und wir nehmen jetzt das y in das m auf. M ist gleich m vereinigt y. So, das sind also jetzt alle vorwärts, also ich teste, ob die Kanten, die aus mir rausgehen, Vorwärtskanten sein können. Und genauso muss ich natürlich testen, ob ich da Rückwärtskanten habe. Ja? Also für jedes Y mit, so, jetzt sagen Sie, welche Eigenschaft wird jetzt hier verlangt? Was sind jetzt Rückwärtskanten? Für jedes Y mit welcher Eigenschaft? Wer führt? Ja. Aber wer? Wer muss Element E sein? YX muss aus E sein. Ja. Und was muss sein? Der Fluss von wo nach wo? Von Y nach X muss größer 0 sein. Ja. So. Wenn das gilt. Was ist jetzt die Buchhaltung? Was ist das Delta? Also wir setzen sozusagen, wir notieren uns das Delta von, also wir notieren uns jetzt ein Delta von xy, das ist aber sozusagen das, was zurückfließt. Das heißt, welcher Wert ist das jetzt hier, der jetzt errechnet wird? Der Fluss von y nach x, das ist sozusagen auf unserem Bestreben, den weiteren Weg zu finden, ist das jetzt das Delta. So, dann machen wir genau dasselbe wie hier. Wir markieren irgendwie Y. Ja, wir nehmen das Y in die Menge M auf. Und der Vorgänger von Y ist, ist x. So, umrühren, fertig. Das ist jetzt so ein bisschen im Pseudocode, wie wir versuchen, so einen erweiternden Weg zu finden. Indem wir also einen Knoten, von dem wir wissen, der hat schon uns erlaubt, den von S aus irgendwie den Fluss zu erhöhen, dass wir von dem aus noch ein Stückchen weitergehen. So, und wenn wir aus dieser Schleife fliegen, was fragen wir dann? Ja, also gut, das war jetzt nicht ganz korrekt. Also hier an dieser Stelle, wenn sozusagen diese beiden vorbei sind, bestimme Delta und wende Weg an. Ja, und dann greife ich da wieder raus. So, und wenn ich jetzt hier hinkomme, an dieser Stelle, wenn ich aus dieser While-Schleife rausfliege, was sage ich dann? Genau. Also an dieser Stelle würde ich jetzt hoffen, dass ich rausgeflogen bin, weil ich bis zu dem T gekommen bin. Und wenn das so ist, kann ich aber jetzt von dem T rückwärts herausfinden, wie das denn passiert ist. Und dann habe ich den erweiternden Weg. Wenn ich aber feststelle, ich bin nicht bei dem T, dann kann ich aufgrund dieser Argumentation messerscharf folgern. Schade auch, es gibt keinen erweiternden Weg mehr. Die gute Nachricht ist aber, dann habe ich auch den maximalen Fluss gefunden. Ja, also Ford-Falkersen, sollten Sie sich merken, ist die Technik, durch fortwährende Anwendung eines erweiternden Weges einen Fluss ganz vorsichtig immer größer zu machen, bis er nicht mehr größer wird. Und dann weiß ich, ist das der größte. So, für den Fall, dass Sie meinen, Sie hätten es jetzt verstanden, verwirre ich Sie jetzt nochmal. Ja? So, das ist jetzt ein Netzwerk, steht jetzt nicht im Skript. Das ist jetzt ein Netzwerk mit folgenden Kapazitäten. Diese Kante hat 1000, diese Kante hat 1000, diese Kante hat 1000, diese Kante hat 1000, diese Kante hat 1. Das ist das Netzwerk. Durch bloßes Hinschauen sehen wir, was ist der maximale Fluss, der von S nach T fließen kann? Was ist der maximale Fluss, der von S nach T fließen kann? Nee, ich höre mehr. 2000. Ja? Weil ich pumpe hier 1000 rein, ich pumpe da 1000 rein, die fließen hier weiter, da hinten kommen auch 2000 an. Das heißt also, 2000 ist hier ganz offenbar die Lösung. So, jetzt wende ich den Ford-Falkersen-Algorithmus an und zwar stelle ich mich jetzt besonders blöde an. Das ist ja nicht verboten. Ja? Weil, was ist der erste initiale Fluss, mit dem ich ja beginne? Ich muss ja, wenn ich hier sozusagen immer wieder einen erweiternden Weg finde, muss ich ja mit einem Fluss beginnen. Welchen nehme ich? Den Nullfluss. Also ich lasse hier Null durchfließen, ich lasse da Null durchfließen, ich lasse hier Null durchfließen, da Null und da Null. Das ist der erste initiale Fluss, den mein Algorithmus jetzt bekommt. So, jetzt suche ich bezüglich dieses Flusses einen erweiternden Weg. Ich suche jetzt eine Sequenz, die mich von hier nach hier führt. Nach irgendeiner Heuristik versuche ich immer irgendwie weiterzumachen und wie der Teufel es will, finde ich jetzt folgende Sequenz, was ja nicht verboten ist. Es könnte also jetzt sein, dass ich praktisch sage, okay, hier könnte ich mich verbessern, nämlich um wie viel? Um 1000. Hier ist mein Delta 1000. Jetzt diese Kante hier könnte ich ja auch finden. Kann sich um wie viel verbessern? Um 1 nur. Hier kann ich mich wie viel verbessern? Wieder um 1000. Wie viel ist also jetzt maximal möglich längs dieses erweiternden Weges? 1. Ich wende also jetzt sozusagen, so wie wir es vorhin in der Grafik gemacht haben, diese Erweiterung an. Was fließt jetzt hier durch? Aus dieser 0 ist jetzt eine 1 geworden. Ja? Aus dieser 0 ist eine 1 geworden, aus dieser 0 ist eine 1 geworden. Das heißt, ich habe jetzt und finde das ganz toll, einen Fluss der Größe 1 gefunden. Jetzt stelle ich wieder die Frage, gibt es einen erweiternden Weg? Und wieder stelle ich mich besonders dumm an. Also mit dumm meine ich jetzt, wenn ich immer wieder hier suche, wie ich einen erweiternden Weg finde und ich nicht auf eine bestimmte clevere Reihenfolge achte, könnte jetzt Folgendes passieren. Ich stelle hier fest, diese Kante eines erweiternden Weges ließe welches Delta zu? 1000. Das heißt also, ich könnte hier jetzt den um 1000 erhöhen. So, jetzt finde ich hier eine Rückwärtskante, weil diese Kante ist ja hat einen Fluss größer als 1, ja, und erlaubt es, diesen einen Fluss zurückzunehmen. Das heißt also, in meinem Bemühen, einen erweiternden Weg zu finden, könnte ich jetzt hier sagen, Delta ist auch 1, indem ich nämlich diesen einen Fluss zurücknehme. Wie kann ich es hier erhöhen? Wieder um 1000. Hier ist Delta gleich 1000. Was ist also jetzt das maximal Mögliche längs dieses Weges jetzt? Wieder nur 1. Wenn ich also jetzt den so gefundenen alternativen, erweiternden Weg, ja? Nee, Moment. Also, diese Kante ermöglicht es, dass ich um 1000 upgrade. Hier habe ich ja einen Fluss, der fließt in diese Richtung. Und dieses aber jetzt ja, also der Weg geht ja jetzt so. Dieses ist jetzt eine Rückwärtskante, die also einen Fluss größer 0 hat. Und da freue ich mich tierisch und sage, okay, ich notiere, du kannst maximal um 1 gesenkt werden. So, der resultierende Fluss, nachdem ich jetzt diese Deltas ausgerechnet habe, ist jetzt welcher? Also erstmal, welches ist die Änderung, die ich maximal durchführen kann? 1. Wie viel fließt also jetzt letztendlich durch diese Kante? 1. Also das ist jetzt der neue Fluss. Wie viel fließt jetzt durch diese Kante? 0. Wie viel fließt durch diese Kante? 1. So. Wie sieht jetzt insgesamt mein Fluss aus? Wie viel fließt jetzt im Augenblick? Wie viel fließt jetzt im Augenblick, nachdem ich also das zweite Mal den erweiternden Weg angewendet habe? 2. Ich kürze jetzt das mal ab, ja? Denn wie oft könnte ich das jetzt machen, wenn ich jedes Mal sozusagen ins Klo greife und ungeschickt den erweiternden Weg finde? Dann würde ich jetzt also 2000 Mal diesen erweiternden Weg anwenden. So, jetzt zurückspulen, O-Kalkül. Jetzt versuchen Sie mal einen Satz zu machen, was die Laufzeit dieses Algorithmus ist, gemessen an der Größe des Inputs. Das ist jetzt nochmal eine Wiederholung von Größe des Inputs und Laufzeit. Diskutieren Sie mal mit Ihrem Nachbarn, was Ihnen jetzt einfällt, wenn Sie in der Prüfung gefragt würden, was jetzt, wenn ich hier bei 2000 Schritte mache, was das für eine Laufzeit ist, gemessen an der Größe des Inputs. Vielleicht überlegen wir erstmal, bevor Sie der Frage nachgehen, wie sieht denn überhaupt der Input für so ein Problem aus? Wie würden Sie das denn kodieren? Sie müssen jetzt irgendwie diesen Graphen oder irgendeinen anderen müssen Sie jetzt kodieren, sodass der Algorithmus arbeiten kann. Wie würden Sie so einen Graphen kodieren? Was steht auf Ihrer Eingabe? Wie würden Sie einen Graphen kodieren? Also Sie können jetzt nicht diese Zeichnung machen. Ja? Sie müssen jetzt irgendwie eine lineare Sequenz von Zeichen formulieren, die alle irgendwie aus Ihrer Tastatur kommen, wo Sie die Knoten und die Beziehungen und die Kantengewichte irgendwie notieren. Wie würden Sie das machen? Also nehmen wir mal an, Sie nennen diesen Knoten A und Sie nennen diesen Knoten B. Das behaupte ich mal so. Das ist eigentlich recht offensichtlich, wie Sie so einen Graphen jetzt kodieren. Wie könnte das aussehen? Mal von weiter hinten. Also erfahrungsgemäß, wer in der letzten Reihe sitzt, der fällt immer durch die Klausur. Um das zu vermeiden, muss man weiter vorne sitzen. Das ist schon irgendwie eine gute Voraussetzung. Aber was vermuten Sie, wie würden Sie einen solchen Graphen, wie würden Sie den aufschreiben? Wie würden Sie den aufschreiben, sodass man die algorithmisch lesen kann? Ja, dann mal die erste Reihe. Moment. Sie sind jetzt schon einen Schritt weiter. Ich rede von einer maschinenlesbaren Beschreibung des Graphen. Also Sie sind jetzt im VI und müssen irgendwie diesen Graphen, den müssen Sie jetzt eintippern. Und was würden Sie da, was würde man denn da schreiben? Damit dann jemand anders das als Input lesen kann, ja. Ja, aber wir sind ja jetzt schon die ganze Zeit in dem Kapitel Adjazenzlisten. Also ich behaupte mal, dieser Graph, der schreit auch danach, dass wir irgendwie seine Beziehungen, dass wir die jetzt so durch, ja, durch Adjazenzlisten oder durch irgendwelche Angaben machen, wer ist Nachbar von wem. Da gibt es doch jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Was würden, also ich behaupte mal, Sie fangen jetzt mal an mit S. Sie, oder Ibbenbüren oder San Francisco oder Torben. Sie nennen den Namen des Knotens. So, was schreiben Sie da jetzt hinter? Wohin führt er und seine Kapazität? Also Sie schreiben jetzt irgendwie von S, ja, gibt es eine Kante mit der Kapazität 1000 zu A. Was würde da sonst noch stehen? Ja. Genau. Von S gibt es eine Kante der Kapazität 1000 nach B. Was kommt noch? Und so weiter und so weiter. So etwa würde das doch da stehen. Ja? Sie haben doch jetzt irgendwie eine in mit dem ASCII-Zeichensatz. Sie verwenden doch jetzt Buchstaben und Ziffern und schreiben das so hintereinander hin. Damit haben Sie den Graph jetzt beschrieben. So, und jetzt haben wir gerade gesagt, der Graph benötigt zu seiner Bearbeitung wie viele Schritte? 2000. Wovon hängt, warum jetzt 2000? Hatte das was mit der Länge des Inputs zu tun? Oder mit der Zahl der Knoten? Nee, womit hatte das zu tun? Genau, weil hier die Zahl 1000 steht, macht der Algorithmus 1000 Schritte oder von mir aus 2000, ist eigentlich egal. So, jetzt nochmal. Ratatatat. Wir haben einen Algorithmus, der macht 1000 Schritte, weil in diesem Input die Zahl 1000 steht. Was ist das im O-Kalkül? Gemessen an der Länge der Eingabe, wie viele Schritte machen wir jetzt? Also die Frage kommt jetzt nicht in der Klausur, aber wir frischen nochmal die Idee auf, Laufzeit gemessen an der Codierung. Moment, von der Eingabe hängt es schon ab. Je größer die Zahl ist, die hier steht, desto mehr Schritte machen Sie. Aber je größer die Zahl ist, desto länger ist doch Ihre Darstellung. Ja. Ja. Ja, aber versuchen Sie doch mal jetzt die Beschreibung der Kapazität irgendwie in die Länge mit aufzunehmen. Okay? Nee, ist nicht konstant. Also, wie viel Platz brauchen Sie denn, um die Zahl n zu schreiben? Also nochmal, der Algorithmus macht n Schritte, wenn hier die Zahl n steht. Wie viel Platz benötigt denn die Zahl n, um aufgeschrieben zu werden? Wie viel Platz benötigt die Zahl n, wenn sie aufgeschrieben wird? Das muss jetzt jeder wissen. Wie viel Bits benötigt die Zahl n, um sie im Dualsystem beispielsweise aufzuschreiben? Also, zum Beispiel die Zahl n gleich 1.000.000 benötigt wie viel Bits, um sie im Dualsystem aufzuschreiben? Oder die Zahl 1024. Wie viel Bits benötigt die Zahl 1024, um im Dualsystem aufgeschrieben zu werden? So, jetzt, das muss jetzt kommen. Wie viel Bits benötigt die Zahl 1024, also die Zahl 1024 im Dualsystem? Bitte? Also wir reden ja jetzt von einer konkreten Zahl, 1024. Wie viel Bits benötigt die Zahl 1024, um im Dualsystem aufgeschrieben zu werden? Nein. 10. Sie brauchen 10 Bits, um bis 1024 zu zählen. Das haben wir doch irgendwie vor Monaten gehabt. Ja? Wie viele Bits brauchen Sie, um 1.000.000 aufzuschreiben? Ja, so, jetzt kommt die allgemeine Formel. Um die Zahl n, jetzt kommen Sie. Log, also, um die Zahl n aufzuschreiben, brauchen wir log n Bits. Also, die Länge der Darstellung der Zahl n ist log n. Okay? So, jetzt wieder hierhin zurück. Also hier steht jetzt sozusagen etwas in der Länge log n. Wenn wir n Iterationen in diesem Algorithmus, wir machen ja n mal was Blödes. Und das Ganze durch eine Zahl, die in log n Schritten hingeschrieben worden ist. So, jetzt kommt die Transferleistung. Was ist das jetzt für eine Komplexität im O-Kalkül? Also, aufgrund einer Beschreibung der Länge log n, mache ich n Schritte. Was ist das für eine Komplexität? Wie verhält sich log n zu n? Welches Wachstum habe ich, damit ich log n zu n aufblase? Ja, exponentielles Wachstum. Wenn ich aus log n Bits eine Laufzeit von n erzeuge, habe ich exponentielles Wachstum. Also, der Algorithmus von Ford-Falkerson hat exponentielles Wachstum, wenn ich mich so blöde anstelle. Und ich muss also noch zusätzliche Ideen da reinbringen, damit mir also so eine ungeschickte Sequenz von erweiternden Wegen nicht passiert. Denn dann kann ich Pech haben und werde hier Monate brauchen. Ja? Warum habe ich das jetzt erzählt? Weil ich 15 Minuten zu früh fertig war und ich musste noch irgendwie die Zeit füllen. Okay, wir sehen uns morgen.